Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Andrea Stopp am Mikrofon. Seien Sie herzlich willkommen. Jetzt schaue ich mal gerne mit Ihnen, meine Damen und Herren, was wir Ihnen heute vorbereitet haben im Sonntagsspaziergang in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Es geht hinaus in die weite Welt nach Indien und dort besuchen wir den einen und anderen Ashram, in dem sich die Beatles seinerzeit haben inspirieren lassen zu dem einen oder anderen Titel, den sie dann aufgenommen haben. Nicht wenige, wie Sie ja wissen, sind dann zu Welthits geworden. Also auf den Spuren der Beatles im indischen Rishikeshki oder wie auch immer man das ausspricht. Das werden wir dann gleich lernen. Ich dann auch. Um 10 nach 12 wird das kommen. Tierrettung im australischen Outback. Ja, auch Kängurus zum Beispiel, denen kann es mal schlecht gehen. Und es gibt Menschen dort in Australien, die sich dann um die Tiere liebevoll kümmern und sie wieder gesund pflegen. Die Geschichte dieser Tierrettungsanstalten, dieser Krankenhäuser für Tiere, die werden wir uns dann anhören. Brüssel öffnet die Türen für architekturinteressierte Besucher ab diesem Wochenende. Jugendstil also und Art Deco. Das kommt jetzt gleich. Wir werden versuchen, nach Moskau zu schalten, telefonisch, und uns ein wenig erzählen lassen, wie der Frühling dort beginnt. Es liegt zwar noch ein bisschen Schnee, habe ich gerade erfahren, aber die Frühlingsboten sind dort auch da, wie auch bei uns, wenngleich es bei uns in Deutschland in weiten Teilen regnet, außer im Süden. Da scheint die Sonne. So, was haben wir noch? Ja, Italien ist auch noch mit dabei. Ein Bergdorf, man muss fast sagen, das bedeutendste, das schönste Bergdorf, wie die Italiener sagen, Labro. Ein flämischer Architekt steckt dahinter, der hat es nämlich gerettet. Auch diese Geschichte werden wir dann gleich hören.
Thank you.
So, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Brüssel denken? Grand Place, Mannequin Piss, vielleicht noch die überdachten Einkaufsgalerien Saint-Hubert, Schokolade, die guten Restaurants und eines davon ist die Quincaillerie. Das ist ein altes Eisenwarengeschäft, gebaut so um die Anfänge des 20. Jahrhunderts von einem Schüler des großen Victor Horta. Heute kann man hier jugendstilgerecht speisen. Bestimmt hat jeder Brüssel-Besucher bei einem Spaziergang durch die Stadt schon einmal vor einem Jugendstilhaus gestanden, hat diese verschnörkelten Balkone, die bunten Fenster bewundert und sich womöglich ein wenig geärgert, dass er die meisten dieser Häuser nur von außen bestaunen kann. Denn die Architektur setzt sich natürlich im Inneren fort. Man wird also neugierig. Einmal im Jahr öffnen 40 Hausbesitzer dort in Brüssel ihre Türen für neugierige Besucher. Jetzt ist es wieder soweit. Im Zuge des Banat-Festivals kann man hinein in die Häuser und staunen. Und wenn Sie die Gelegenheit dazu nicht haben, dann nimmt uns jetzt meine Kollegin Simone Am mit. Sie hat das schon gemacht und sie führt uns in diese wunderschönen Art Deco-Jugendstilhäuser.
Ein bauchiger Erker wölbt sich an der Fassade aus dunklem und ockerfarbenem Stein. Die Fensterscheiben des schmalen Stadthauses sind aus buntem Glas. Kleine eiserne Säulchen trennen die Scheiben voneinander. Durch eine große Glaskuppel, durch etliche Oberlichter und bunte Fenster fällt viel Licht in die große Halle, von der alle Zimmer abgehen. So hatte noch niemand gebaut.
Das Haus ist ein Statement, ist alles Licht. Von unten bis oben. Und die ganze Architektur ist eine Promenade architektural, wie man sagt, weil sie spazieren durch diesem Haus.
Sagt der Jugendstilexperte Erik van Roy über das Hotel Tassel von Victor Horta. Der Ingenieur Emil Tassel hatte den Architekten Victor Horta beauftragt, ihm ein Stadthaus zu bauen. Das Hotel Tassel, und Hotel bedeutet hier schlicht Haus, nicht Hotel, erbaut 1893-94, gilt als das erste Art Nouveau-Haus in Brüssel. Art Nouveau, damit bezeichnet man in Belgien, Frankreich, Italien und England den Jugendstil. Einmal im Jahr, an drei Wochenenden im März, öffnen in Brüssel etliche Privatleute ihre Art Nouveau-Häuser für Besucher. So kann man auch Gebäude erkunden, die nicht zu Museen umfunktioniert worden sind. Banat heißt dieses Türeöffnen. Banat ist die Abkürzung von Le Bruxelles Art Nouveau et Art Déco. Die Wände des Hotel Tassel sind in warmem Gelb und hellem Rot gehalten, darauf verschnörkelte graue Linien. Wie die Dekorationen aus Eisen, mit denen das Treppengeländer verziert ist, wirkt das floral. Keine geraden Linien, alles ist geschwungen. Auch die Stützpfeiler sind aus Gusseisen. Sie wirken nicht schwer, sie sind filigran. Glas, Stahl und Metall, das waren die Materialien, die der Architekt Victor Horta verwandte, wenn er seine prächtigen Häuser baute.
Horta hat Eisen benutzt in das ganze Haus, auch draußen. Also die Nachbarn haben das nicht verstanden natürlich, weil Eisen hat man nur benutzt für Bahnhöfer und so weiter, nicht für Privatwohnungen.
Ende der 50er Jahre wollte der damalige Besitzer Jean Delhay, der noch mit Horta zusammengearbeitet hatte, das Haus an die Stadt Brüssel verkaufen. Doch die lehnte ab. Andere Horta-Häuser, wie das prächtige Maison du Peuple, das Haus des Volkes, Hotels, Wohn- und Warenhäuser, wurden einfach abgerissen, bis weit in die 60er Jahre hinein. Der neue Besitzer des Hotel Tassel war ein pragmatischer Mann. Die Wände mit den prächtigen Ornamenten wurden schlicht weiß getüncht, neue Mauern gezogen. In die kleinen Zimmer zogen Studenten. Heute arbeiten in dem aufwendig restaurierten Haus Lobbyisten. Zunächst hatte Victor Horta Musiktheorie in Gent studiert, flog dann aber wegen schlechten Benehmens vom Konservatorium. Er begann Architektur zu studieren, ging nach Paris, wollte Innenarchitekt werden. Er war tief beeindruckt von den Impressionisten und den Pointillisten und sah zum ersten Mal Gebäude, bei denen Pariser Architekten Glas und Eisen verwandt hatten. Nach dem Tode seines Vaters kehrte er 1880 zurück nach Belgien und beendete sein Studium in Brüssel. Das Hotel Tassel gilt als Schlüsselwerk des Art Nouveau in Brüssel. Der Immobilienmakler Michel Gilbert war schon immer fasziniert vom Jugendstil. Als er die Gelegenheit hatte, eines der seltenen Horta-Häuser zu kaufen, schlug er sofort zu. 4 Horterhäuser hat er zwischenzeitlich renoviert, 3 besitzt er noch. Das prächtigste ist das Max-Hallé-Haus in der Stadt. Dort wohnt er in der Woche über mit seiner Frau und seinen 2 Kindern, 4 und 5 Jahre alt.
Sie baden von Kopf bis Fuß in Horta. Aber sie beginnen das Haus zu verstehen, zu respektieren. Wir haben außerdem noch ein Haus auf dem Land. Auch die Wochenenden verbringen sie mit Horta.
Jedes Detail ist von Horta entworfen worden. Die Türgriffe, die Möbel, die Tische mit den geschwungenen Beinen, die Spiegel, die Teppiche, die Mosaike in den Bädern. Michel Gilbert hatte zunächst nichts als die in Rot und Gelb gehaltenen Seidentapeten an den Wänden. Inzwischen hängen dort große, abstrakte Gemälde, ein bewusster Gegensatz zum üppigen, überbordenden Jugendstil. Hat er keine Angst, wenn er Leute in seine privaten Räume lässt?
J'ai très peur. Figurez-vous qu'on m'a même déjà volé des petits objets, tout ça, c'est très dommage, évidemment.
Ich habe große Angst. Man hat mir sogar schon Kunstwerke gestohlen. Das ist schrecklich gewesen. Inzwischen bin ich bekannt dafür, das Erbe Hortas zu bewahren. All die Energie, die ich da hineingesteckt habe, möchte ich mit anderen teilen. Ich schätze den Kontakt mit den Besuchern. Sie sind doch alle interessiert am Jugendstil. Da gibt es viel, das wir austauschen können.
Die Zeit des Art Nouveau währte nur kurz, um die Jahrhundertwende. Danach veränderte sich der Baustil. Man baute schneller, einfacher, schnörkelloser. Art Deco wurde geboren. Auch solche Häuser gibt es noch in Brüssel, wie etwa das Konzerthaus Beaux-Arts und die Villa Empan, heute ein Kulturzentrum, das sich der Völkerverständigung verpflichtet fühlt, das bildende Künstler und Musiker aus Europa und aus dem Nahen Osten einlädt. Hier sind die Geländer nicht mehr verschnörkelt, sondern haben geometrische Muster und die Erker sind eckig. Die Hauswände an den Seiten der freistehenden Villa sind abgerundet. Alles wirkt klar und betont schlicht. Art Deco ist also klarer, weniger verspielt als Art Nouveau. Eines aber steht in beiden Kunstepochen ganz oben an: Licht.
What's great about living in the house is that it's all about light and space.
Das Großartige an diesem Haus ist, dass es einzig um Licht und Platz geht. Wir brauchen kein Licht zu machen. Gerade in Belgien, wo es ja ziemlich dunkel ist, vor allem im Winter, ist es sehr wichtig, in einem Haus zu leben, in dem es hell ist. Anders als in Spanien beispielsweise, wo sie sich vor der Sonne schützen wollen. Hier brauchen wir viel Licht.
Sagt der Banker Alan Branchy, der mit seinem Partner in einem solchen schneeweißen Art Deco-Haus wohnt. Erbaut von Maxime Brunfond. Der Mann aus New York hat sich einen langjährigen Traum verwirklicht. Und auch er will ihn teilen.
Es ist sehr wichtig, Gebäude von architektonischer Bedeutung mit Besuchern zu teilen. Sie sind nicht nur für die, die darin leben. Und wir müssen ja nicht jeden Tag Leute einladen. Es ist ja nur einmal im Jahr.
Beim Banat-Festival im März.
Ja, und noch an den beiden kommenden Wochenenden sind Sie auch eingeladen, wenn Sie sich rechtzeitig Karten besorgen, mal einen Blick hineinzuwerfen in diese wunderbaren Art Deco-Häuser. Simon Amm war für uns in Brüssel.
Thank you.
Le Papillon et la Fleur, der Schmetterling und die Blume. Der Schmetterling hatte ein bisschen Schwierigkeiten zu starten gerade. Aber er hat es geschafft. Wir reisen nach Mittelitalien. Auf seiner Italienreise entdeckte der flämische Architekt Ivan van Mossefelde in der Region Latium das halbverlassene Bergdorf Labro. Gekrönt von einem Kastell und von einem hohen Turm. Das war 1968, also vor über 50 Jahren. Und er beschloss damals, dieses Dorf zu retten. Und das Ganze wurde dann zu seiner Lebensaufgabe. Lottimi Dormann ist zu diesem Dorf hinaufgewandert. Sie hat den Architekten besucht und mit Einwohnern gesprochen.
Still in der Morgensonne liegt der See, gesäumt von bewaldeten Bergen. Am Rande des Lago di Piedi Luco dümpeln ein paar Ruderboote. Nur wenige Badegäste sind zu sehen. Jenseits des Sees öffnet sich der Blick auf ein Dorf, das weit weg auf einem Berghang thront. Zu diesem Dorf steigen wir jetzt hinauf, erfahren wir von unserem Begleiter Giovanni Nuri.
Das ist Labro. Also Labro liegt im Latium und wir haben circa noch eine Stunde ganz gemütlich zu laufen und dann werden wir empfangen von unserem Gastgeber, das ist der Ivan, der Architekt, der dieses Dorf praktisch wieder zum Leben erweckt hat.
Etwa 220 Höhenmeter sind zu bewältigen, immer wieder mit einer schönen Sicht über den See. Nach gut einer Stunde erreichen wir das mittelalterliche Dorf mit seinen mächtigen Mauern aus hellen Natursteinen. Wir spazieren durch schmale, gepflasterte Gassen, von Bögen überwölbt. Die Häuser sind steil an die Felsen gebaut, manche mit Treppenaufgängen, andere mit Balkonen oder Terrassen. Und ganz oben steht das mehr als 1000 Jahre alte Kastell mit einem 40 Meter hohen Turm. Alles zusammen ein einzigartiges Ensemble. Überall sind Blumentöpfe zu sehen, an den Mauern ranken Kletterpflanzen, in jeder Ecke gedeihen üppige Büsche und Bäume. Dass Labro in seiner Substanz erhalten blieb, ist dem flämischen Architekten Ivan van Mossefelde zu verdanken, den wir in seinem Haus, einem ehemaligen Palazzo, besuchen. Während wir uns mit Speis und Trank stärken, berichtet der heute 78-Jährige.
Ich war 28 Jahre. Das war in 68, wenn ich die Reise nach Italien gemacht hatte. Das war für mich eine Entdeckung, unglaubliche Entdeckung. Die Schönheit von das Dorf, nur es war nicht verlassen, es waren noch, glaube ich, noch 70 Leute hier, die hier wohnten. Aber die ganz großen Palazzi, wie diese hier, sind Palazzi. Was mir ganz, ganz getroffen hat, ist die Homogenität von das Dorf hier. Nur Stein, die gleiche Farbe. Die Straßen, die gleiche Stein, aber von Wasser.
Zurück in Belgien beschloss Ivan, das Dorf zu retten. Labro ist auf Felsen gebaut, unterhalb des Kastells vor 800 Jahren. Es sind Häuser mit Balkendecken, sehr intelligent errichtet, mit Mauern ohne Zement, sodass sie flexibel sind. Deshalb gab es hier, anders als in vielen anderen Orten Italiens, nie Erdbebenschäden. Es gelang dem flämischen Architekten, in Rom eine Bestätigung dafür zu bekommen, dass weder in Labro noch in der Umgebung etwas verändert werden darf. Und zwar so weit man von hier oben schauen kann. Also bis hinunter zum See.
Das ist das einzige Dorf in ganz Italien, wo die ganze Gegend hier, man kann nicht bauen, man kann keine Intervention machen. Alles, was von das Dorf aus gesehen wird, alles, was hier grün in der Umgebung ist blockiert, ist reserviert, ist beschützt. Und das ist natürlich für mich die große Kraft gewesen.
Es ist ganz langsam gegangen, die Häuser nach und nach zu renovieren, berichtet Ivan. Er hat eine erste Wohnung verkauft und mit dem Geld die nächste Wohnung renoviert. Nicht restauriert, betont er, das hätte Labro verändert. Viele seiner Architekturstudenten aus Belgien haben hier ganze Sommer gearbeitet, in zwei Gruppen von 16 Personen mit dem schweren Material auf dem Rücken. So ging das von oben nach unten allmählich weiter, auch genauso mit den Treppen und den Gassen, einen halben Meter bis zu 6 Meter breit, ohne einen Euro Hilfe vom Dorf oder vom italienischen Staat. Was empfindet Ivan heute, wenn er durch Labro geht?
Das ist für mich ein Wunder. Ich habe viele Freunde aus Deutschland hier und dann sagten sie auch, sie haben nicht umsonst gelebt. Ich glaube, es muss etwas so sein, ohne Geld verdienen, hier 44 Jahre arbeiten. Aber es ist, wenn ich die Geschichte wieder anschaue, ganz schwer gewesen, aber ganz schön.
Wer gern wie die Wandergruppe über Nacht in Labro bleiben möchte, findet hier eine besondere Art der Unterkunft. Seit 4 Jahren betreiben Ivan und seine Frau Anne die Albergo Diffuso Crispolti, nämlich unterschiedlich große Ferienwohnungen, die über mehrere historische Häuser verteilt sind, zumeist mit einem fantastischen Blick über die umliegenden grünen Berge bis hinunter zum Piedi Luco See. Abends bummeln wir auf vielen Treppenstufen zum Restaurant Arculuna, weiter unten im Dorf. Der Besitzer Romano ist in Labro geboren. Seine Eltern hatten hier eine Metzgerei. Und wie war es für ihn als Kind damals, fragen wir? Unser Begleiter Giovanni übersetzt.
Tanti bambini eravate, giocavate di qui sulle piazze. Wir haben auf den Piazzen gespielt. Er hat eine sehr schöne Kindheit gehabt, sagt er.
Waren sehr viele Kinder.
Ja, sehr viele Kinder.
Labro era tutto abitato.
Es war sehr, sehr stark bewohnt auch teilweise.
1500 persone a Labro.
Er sagt, es lebten damals noch 1500 Menschen in Labro.
Io sono del 52.
Er ist 1952 geboren.
Quando viene Ivan, diciamo che parte del paese si era già spopolato.
Also, und als Ivan kam, waren natürlich schon viele Leute schon gegangen. Also sind weg.
Vor 10 Jahren hatte Romano die Idee, in der früheren Wohnung und Metzgerei seiner Eltern und Großeltern ein Restaurant aufzumachen.
Sin da piccolo ci ho avuto la passione perché ho vissuto sempre in mezzo ai salami, ai prosciutti, formaggi.
Also ich bin aufgewachsen zwischen Käse, zwischen Fleisch, zwischen ich bin also mit Lebensmitteln groß geworden. Und dann hat er gesagt, ich mache ein Restaurant auf und ich will super Qualität bieten. Jetzt hat der Romano mir gesagt, will er euch was zeigen, er will euch einen Geheimgang zeigen. Romano, andiamo.
In grotta?
In grotta.
Perfetto.
Wir gehen in die Grotte.
Accomodatevi. O faccio strada io.
Du fährst strada. Er geht vor.
Wir stapfen einen langen, engen, gewundenen Gang tief in den Felsen hinein und hinunter.
Diese Grotte ist 1000 Jahre alt.
Proviamo sotto il castello di Labro.
Wir sind hier unter dem Castello von Labro.
Esatto, però è stata richiusa chiaramente in tempo di pace.
Es war früher ein Fluchtweg, wo man nach oben verschwinden konnte, sagt Romano. Hier in dieser Grotte haben sein Opa und sein Vater Wurstwaren und Käse gelagert, die zuvor oben getrocknet worden waren, berichtet er. Seine Oma sei eine passionierte Weinkennerin gewesen. Sie habe einen Wein von 1929 hier gelagert. Für uns nimmt Romano einen 10 Jahre alten Montepulciano zum Abendessen mit nach oben.
Und den macht er für uns auf.
Es wird ein Festessen.
Wir haben heute Hasen. Und wir haben ein ganz besonderes Schwein. Nero Sabino. Er schneidet gerade jetzt diesen Nero Sabino mit der Hand. Probiert das mal. Ja. Romano, bringst du das?
Das ist eine Art Schinken natürlich.
Das ist eine Art Schinken. Ja, probier das mal.
Küchenchef Paolo serviert als Vorspeise Pizzigotti. Hausgemachte Nudeln mit schwarzen Trüffeln, oben drüber lokaler Käse und dazu verschiedene Sorten Wurst. Der von Giovanni angekündigte Hasenbraten kommt als Hauptgericht auf den Tisch. Und als wir uns schließlich nach dem Dessert auf den Rückweg zu unseren Quartieren oben im Dorf machen, ist es stockdunkle Nacht. Das Licht unserer Taschenlampen huscht über die Treppengänge. Totale Stille. Kein Mensch weit und breit. Es ist ein Gefühl wie in längst vergangener Zeit.
Adesso fatti guardare.
Lottomie Dormann berichtete aus Labro in Mittelitalien. Wir laufen jetzt auf die Nachrichten aus aller Welt zu. In 10 Minuten, dann melde ich mich wieder. Es geht nach Nordindien und zwar mit dem weißen Album der Beatles unterm Arm. Dann hören wir aus Moskau, welche Frühlingsboten dort bereits zu verzeichnen sind. Und im Anschluss kümmern wir uns im australischen Outback noch um verletzte Wallabies und Kängurus. Also bitte dranbleiben.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Willkommen zurück zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon. Ja, auch ein so ausgedehntes Land mit vielen Klimazonen wie Russland. Auch hier schreitet der Frühling schon voran. Dem Volkskalender nach wird das Ankommen der warmen Jahreszeit durch den Anfang des großen Fastens und der festlichen Butterwoche mit ihren wärmenden Volkstraditionen markiert. Lerchenküchlein, davon werden wir hören, und reichlich Pfannkuchengenuss erfreuen Augen und Mägen, auch trotz frühlingshafter russischer Kälte. Davon werden wir gleich hören, wenn wir mit Valentina Smekalina live in Moskau dann verbunden sind. Vorher aber geht es nach Indien und da klemmen wir uns, wie gesagt, das weiße Album der Beatles unter den Arm. Und ganz am Schluss der Sendung werden wir dann auch noch Australien im Programm haben. Da geht es um die liebevolle Pflege angeschlagener Tiere, die dort in der Nähe von Perth behandelt werden. Schön, dass Sie dabei sind und zuhören.
Traces of you.
Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Vor einem halben Jahrhundert suchten die Beatles in Indien Erleuchtung und brachten das strahlenschöne weiße Album mit nach Hause. Anfang 68 war das. Da reisten sie mit ihren Frauen nach Rishikesh in Indien, wo ein mehrwöchiger Kurs in transzendentaler Meditation eines Yogi stattfand. Während ihres Aufenthalts schrieben sie die Mehrzahl der Lieder für das Ende 68 erschienene Opus The Beatles, eben wegen des weißen Covers auch das weiße Album genannt. Ein Doppelalbum mit 30 Titeln, voll betörender Schönheit. Alles unsterbliche Hits. An die 40 Kompositionen sind in dem Ashram nahe der nordindischen Stadt entstanden. Etwa 20 davon eben auf dem weißen Album veröffentlicht. Andy Hörmann hat sich für den Sonntagsspaziergang auf die Spuren der Beatles in Indien gemacht.
So I do name it. So you sit in the situation. Beatles, 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 Beatles.
Mit tosenden Flugzeugturbinen beginnt das 1968 erschienene 9. Studioalbum der Beatles. Ein Doppelalbum mit 30 Liedern, schlicht und einfach The Beatles betitelt. Und wegen seines ebenso schlichten Covers das Weiße Album genannt. Komponiert wurden die meisten Stücke auf der Platte in Indien, rund 8000 Kilometer entfernt von Mitteleuropa. 50 Jahre nachdem die Beatles in Indien waren, mache ich mich auf die Spurensuche der Fab Four im fernöstlichen Rishikesh, 200 Kilometer nordwestlich von Delhi, am Fuße des Himalayas, direkt am heiligen Fluss Ganges. Der nächstgelegene Flughafen Dehradun. George Harrison hat der für indische Verhältnisse mit 500.000 Einwohnern relativ kleinen Metropole einen gleichnamigen Song gewidmet. Die Lufttemperatur ist mit 34 Grad Celsius fast unerträglich. Trockene Hitze, staubiger Asphalt. Am Ausgang drängen sich Taxifahrer auf. Nach Rishikesh eine halbe Stunde mit dem Auto. Das macht 700 Rupien, mehr als 8 Euro. Für Indien ist das viel, aber bei den Temperaturen möchte man einfach nur ankommen. Jetzt komm. Marode Teerstraßen und Schotterwege, Serpentinen durch kleine Waldstücke mit ausgedörrten Tälern. Es ist kurz vor der Regenzeit. Am Straßenrand sitzen Affen. Die erste offensichtliche Assoziation zu einem Beatles-Song auf dem weißen Album aus John Lennons Feder. In Indien hat er das Stück geschrieben. Everybody's got something to hide, except me and my monkey. Affen mit kleinen Babyäffchen auf dem Rücken säumen den Weg nach Rishikesh. Im Taxi läuft Bollywood-Pop. Am Straßenrand sehe ich heruntergekommene Autowerkstätten. Zwischen zwei Müllcontainern wühlt ein Wildschwein nach essbaren Küchenabfällen. Und inmitten des indischen Treibens Werbung für Bootstouren auf dem Ganges. Wildwasser-Rafting mit Schlauchbooten. Tourismus Ahoi.
Mein Name ist Kalam Singh. Wir sind im Seventh Heaven in Rishikesh. Ich bin der Betreiber dieses kleinen Hotels mit nur 16 Zimmern und einem Café.
Meine Unterkunft für die nächsten 3 Tage liegt mitten in Rishikesh. Ich erkundige mich erstmal beim Hotelbetreiber nach seinen Erfahrungen mit den Beatles hier in dieser kleinen indischen Stadt mit nur etwa 70.000 Einwohnern, wo sich die legendären Pilzköpfe vor mehr als 50 Jahren von spirituellen Erfahrungen inspirieren ließen.
Vor 2 Jahren haben sie den Beatles-Ashram renoviert. Jetzt ist er nicht mehr ganz so verwahrlost.
Ich möchte natürlich wissen, ob denn viele Besucher hierher kommen wegen der Beatles.
Ja, viele kommen wegen der Beatles, aber auch wegen Yoga und Meditation. Und auch dem Wildwasser-Rafting. Aber die meisten kommen schon wegen Yoga. Viele schauen sich dann auch den Beatles-Ashram an.
Der Hotelbetreiber Kalam Singh erklärt mir den Weg zum Ashram.
Eigentlich müssen Sie nur runter zur Laxman-Shula-Bridge, über die Brücke drüber, dann rechts und weiter bis zur...
Auf meinem Weg zum Ashram begegne ich der Osteuropäerin Sanya Matish. Sie ist Anfang 30, hat eine Yogamatte im Rucksack und kommt gerade von einer Unterrichtsstunde. Die Beatles, klar, die kennt sie. Und dass sie hier in Rishikesh waren, hat sie auch mitbekommen. Sie selbst hat den Ashram in den paar Wochen, in denen sie nun schon hier ist, noch nicht besucht.
Freunde von mir wurden gestern dort erwischt. Sie haben versucht einzusteigen, ohne Eintritt zu zahlen, weil der einfach ziemlich hoch ist. Dann hat ihnen der Wärter hinterher gerufen, das nächste Mal, wenn ich euch sehe, schieße ich auf euch.
Skurrile Geschichte, die so gar nicht zu Love, Peace and Happiness der Beatles passt. Auf die Frage, was sie hier in Rishikesh macht, gibt Sanya Matish eine ebenso skurrile Antwort.
Why are you here in Rishikesh?
To see the monkeys?
Um die Affen zu sehen und natürlich um Yogalehrerin zu werden.
Die Affen sehen. Da denke ich sofort wieder an den Beatles-Song Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Was der Titel wohl zu bedeuten hat. Jeder hat was zu verbergen, außer ich und mein Affe.
You know the Beatles-Song Everybody has got something to hide except me and my monkey. It's a song by the Beatles.
Yeah, something to hide except me and my monkey. Yeah, I know, yeah. But I've never thought of that.
Think about it. What could it mean?
A lot of things.
Das kann vieles bedeuten. Monkey mind. Ich weiß nicht. Vielleicht geht es da um Reinheit und Wahrheit. Keine Ahnung.
About purity maybe. And truthfulness. I don't know.
Schon am frühen Morgen herrscht reges Treiben in den engen Gassen von Rishikesh. Die beeindruckende Hängebrücke Laxman Shula führt über den Ganges, dann weiter durch enge Gassen stadtauswärts. Der Weg zum sogenannten Beatles Ashram ist nicht ausgeschildert. Dann doch besser nochmal bei einem Straßenhändler nachfragen.
Hello. Do you know where is the Beatles place? This way?
Yeah.
How far is it?
300 meters.
Oh. Thank you.
Nach gut einer halben Stunde stehe ich am Eingang zum einstigen Ashram von Maharishi Mahesh Yogi, diesem in der Popkultur durch die Beatles berühmt gewordenen Ort im Norden Indiens. Die Zivilisation hinter mir in der Stadt, der Urwald vor mir. Keine 100 Meter entfernt fließt der Ganges, türkisfarben und ungewöhnlich sauber, weil er unweit von hier direkt im Himalaya entspringt, ruhig und rein. Der Ashram ist heute eine Art Freiluftmuseum mit nicht ganz günstigem Eintritt. Knapp 10 Euro für Touristen, Inder zahlen nur etwa ein Viertel davon. Drei junge Frauen aus Großbritannien mit Yogamatten in den Taschen stehen mit mir an der Kasse.
Wir sind hier wegen der Geschichte der Beatles. Meine Freundinnen und ich sind große Fans der Beatles. Wir praktizieren aber auch Yoga und wollten einfach diesen Ort mal sehen. Meine Eltern sind die Generation der Beatles. Sie sind mit ihrer Musik aufgewachsen und haben uns die Liebe zu ihrer Musik mitgegeben. Es ist schön, hier etwas Ruhe zu finden, etwas hier zu sitzen. Und den Gedanken freien Lauf zu lassen und das alles zu genießen. Als kleine Mädchen hörten wir ständig Musik der Beatles. Das weckt Erinnerungen, wenn wir nun hier sind, auf den Spuren der Beatles und über die Geschichte ihrer Zeit in Indien etwas lernen.
So, what is your name?
Mein Name ist Astenaven.
Oh, can you repeat it, please?
Mein Name ist Astenaven.
Okay.
Navin Suyal, Anfang 40, ist mein Tourguide. Er führt Touristengruppen durch das Gelände des mehr als 50 Jahre alten Ashrams.
Wir haben diese Karte hier. Es geht da lang.
Zunächst geht es etwa 100 Meter steil bergauf. Oben erstreckt sich eine große, verdorrte Wiese, an deren Rand ein rechteckiger Flachbau steht. Rechts eine Teestube mit schmackhaften Masala-Chai, links zwei große Räume mit Fotografien. In dem einen Momentaufnahmen der Beatles von ihrer Zeit im Ashram. Im anderen Bilder von den Tieren, die hier im Dschungel leben.
Eagle.
Adler, Leopard, Blackbird, die Amsel. Ihr hat Paul McCartney das gleichnamige berühmte Lied gewidmet. Ein metaphorisches Statement zur Bürgerrechtsbewegung in den USA und den damit verbundenen Unruhen im Frühjahr 1968. Dieser Ohrwurm ist auf dem weißen Album gelandet. Komponiert hat er ihn aber wohl nicht in Indien, sondern auf seiner Farm in Schottland. Blackbird singing in the dead of night. Doch an die zwei Dutzend Songs haben die Beatles in den ein, zwei Monaten Anfang 1968 in Indien geschrieben. Reduziert, komponiert, nur Akustikgitarre und Gesang. Die meisten Songs finden sich auf dem legendären weißen Album. Die Filmaufnahmen aus dieser Zeit dokumentieren das eindrucksvoll. Lennon McCartney in weißen Gewändern in der Sonne vor ihren Bungalows im Ashram von Maharishi Mahesh Yogi.
Maharishi Mahesh Yogi hat diesen Ashram 1961 auf mehr als 7 Hektar Waldfläche errichtet. Viele berühmte Leute kamen hierher, um transzendentale Meditation zu praktizieren. Heute ist es ein Naturresort. In den 1980er Jahren hat das verlassene Gelände die russische Mafia übernommen, um sich zu verstecken. Schmuggler haben hier Unterschlupf gesucht, weil die Katakomben so verwinkelt und dunkel sind. Als kleine Kinder sind wir oft hierher gekommen. Wir haben diesen Ort Ghost Place, Geisterstadt, genannt.
When we are small children, we come here, we call this place Ghost Place. For local children, this place is Ghost Place. Ghost Place, yes.
Und es hat tatsächlich auch heute noch etwas Geisterhaftes. Man mag es kaum glauben, wenn man über das trocken knisternde Dschungellaub läuft und die Geräuschkulisse des Urwalds hört. Hier haben sich die Beatles zu genialen Songs inspirieren lassen. War es diese paradiesische Natur? Waren es die spirituellen Erfahrungen der transzendentalen Meditation, die geniale Songs wie Happiness is a Warm Gun hervorgebracht haben? Wahrscheinlich von beidem etwas und natürlich das enorme Talent der Musiker. Weniger stimuliert durch Drogen als vielmehr durch Meditation. I need a fix, 'cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Die Erlebnisse in Indien haben die Beatles ganz konkret in ihre Songtexte einfließen lassen. Einer ihrer Mitreisenden erlegte etwa einen Tiger, was John Lennon so gar nicht gefiel. Daraus entstand der sarkastische Text zu The Continuing Story of Bungalow Bill.
Hier brechen auch immer wieder mal Elefanten ein. Ein- oder zweimal, bevor die Regierung aus dem Ashram ein Museum machte und noch keine bewaffneten Wächter hier waren, kam ein Elefant. Dort drüben hat er die Mauer niedergerissen und 2 Menschen niedergetrampelt. Jetzt schauen wir uns den Beatles-Bungalow an. Hier haben die Beatles gewohnt.
That's the Beatles-Bungalow.
Yes, sir. Yes, sir. Beatles stand this place.
Und dann stehe ich tatsächlich vor den ehemaligen Wohnanlagen der Beatles, die Maharishi Mahesh Yogi extra für die Fab Four und ihre Mitreisenden bauen ließ. Luxuriöse Bungalows, jedes Apartment mit Badewanne. Sehr ungewöhnlich für Indien. Gewohnter Komfort für die Superstars. Heute sind die Gebäude runtergekommene, verwahrloste Ruinen. Zurück zur Natur. Und tatsächlich begegnet mir auch eine Deutsche hier in Indien. Claudia Huber war ein 8 Jahre altes Mädchen, als die Fab Four hier waren. Sie ist heute weniger auf den Spuren der Beatles als vielmehr ihres Yoga-Gurus unterwegs.
Das ist meine erste Indienreise und ich bin jetzt hier, weil ich seit ungefähr 25 bis 30 Jahren transzendentale Meditation mache. Und dann wollte ich mal dieses Maharishi ursprüngliche Ashram anschauen.
Das heißt, Sie machen das seit 30 Jahren?
Ja, seit, ja, das ist jetzt mal so, ja, seit 28 Jahren.
Täglich?
Ja, also außer es ist halt mal was dazwischen, dann mache ich es nicht.
Haben Sie es heute auch schon gemacht?
Ich wollte jetzt dann.
Sie wollten jetzt dann hier direkt,
ja,
meditieren?
Ja, genau. Mhm.
Haben Sie sich schon einen Ort ausgesucht hier?
Ich bin ja noch nicht ganz rumgegangen. Da, glaube ich, geht es ja noch ums Haus, wo Marische gewohnt hat. Da hätte ich mich dann irgendwo hingesessen am Boden und plötzlich meditiert. Genau. Aber wobei, es ist, letztendlich ist es egal, wo man meditiert. Ich wollte halt nur historisch, einmal historisch hier meditieren.
Was löst es bei Ihnen aus?
Bei mir löst es einfach so eine ganz tiefe Zufriedenheit aus. Wie jetzt mal, wenn man dieses Wort Glück bei uns verwendet, dann klingt es immer so nach außen. Glücklich ist bei uns immer so ein bisschen laut. Und es ist aber so ein, wie soll ich sagen, so ein unglaubliches inneres Wohlgefühl. Aber jetzt nicht unbedingt nach Action schreit oder noch sonst, dass ich nur außen irgendwas brauche, sondern das ist so ein Ankommen bei sich in so einer, schwer zu beschreiben, vielleicht wie so ein neugeborenes Baby. Ja. Dieser Maharishi Mahesh Yogi ist ja eigentlich berühmt geworden, zuerst mal durch die Beatles, weil die bei ihm meditieren gelernt haben. Und daraufhin ist er weltweit, eigentlich über Amerika, auch nach Europa gekommen, und das heißt Transzendentale Meditation als Trademark, nicht kleingeschrieben transzendental, sondern groß. Und es ist halt so eine einfache Meditationstechnik, die man gelehrt bekommt, wo man jetzt keinen besonderen Glauben oder sonst was braucht. Hier steht es ja im Prospekt, Maharishi sagt: Life is not a struggle, not a tension. Also Leben ist kein Kampf und keine Anspannung. Life is bliss, was so wie Freude bedeutet.
Eine steinerne Treppe führt auf das Flachdach der Bungalows der Beatles, von wo aus man einen wunderschönen Blick über das ganze Gelände des Ashrams hat. Wie eine kleine Stadt im Urwald erstreckt sich das verwucherte Areal, eingezäunt zum Schutz vor Elefanten und anderen Wildtieren. Und ja, das Wachpersonal ist bewaffnet, und das passt irgendwie nicht zu All You Need Is Love der Fab Four.
Haus. We're going his house.
Nun gehen wir in das Haus von Maharishi.
Etwa 200 Meter entfernt von den einstigen Wohnanlagen der Beatles liegt die prachtvolle Villa von Maharishi Mahesh Yogi. Auch sie ist heute ein bis auf die Grundmauern verwahrlostes, möbelloses Gebäude. Hinten im Garten ein Plateau, eine Lichtung, steil abschüssig mit Blick auf Rishikesh und dem weit unten vorbeifließenden Ganges.
Das hier ist der beste Ort, den wir heute zusammen sehen werden. Hier können wir uns setzen und dem Geräusch des Gangas lauschen. Das ist gut für die Meditation. Wir können das mal versuchen. Die Augen schließen und das Rauschen des Ganga hören.
Und so stehe ich da, in dem Ashram, in dem die Beatles Erleuchtung suchten und bezaubernde Songs komponierten. Meine Augen geschlossen, die Hände gefaltet, das Geräusch des Ganges in den Ohren, die warme Sonne auf der Haut. Es riecht nach trockenem indischen Sommer, kurz vor der Regenzeit. Ein Gefühl der Dankbarkeit überkommt mich. Das Leben ist schön, die Musik faszinierend, die Natur prachtvoll. Vielleicht ist auch das eine spirituelle Erfahrung. 8000 Kilometer entfernt von zu Hause, in Indien der Beatles.
Thank you.
Andy Hörmann, der Autor dieses Beitrages, dieses Werkes, was wir gerade gehört haben über die Beatles in Indien. Ein kleiner Bruch, der Winter ist vergangen, Frühling kommt und während wir an unserer Telefonleitung nach Moskau kurbeln, genau dieses Volkslied, der Winter ist vergangen.
Zu des Geistes Flügeln wird so leicht kein körperlicher Flügel sich gesellen. Doch ist es jedem eingeboren, dass sein Gefühl hinauf und vorwärts dringt, wenn über uns im blauen Raum verloren ihr schmetternd Lied die Lerche singt. Wenn über schroffen Fichtenhöhen der Adler ausgebreitet schwebt und über Flächen, über Seen der Kranich nach der Heimat strebt.
Frühling lässt sein blaues Band mehr oder weniger jedenfalls wieder flattern durch die Lüfte. Mitte der Woche ist ja Frühlingsanfang. Das natürlich nicht nur bei uns hier in Deutschland und in Mitteleuropa, sondern auch im fernen, nahen, wie auch immer Sie wollen, Russland. Am Telefon in Moskau Dr. Valentina Smekalina. Sie hören uns, Frau Smekalina.
Guten Tag, Herr Stopp.
Wunderbar, dass Sie uns hören. War nicht ganz einfach, diese Verbindung zu bekommen. Valentina Smekalina ist Historikerin. Sie kennen sie vielleicht. Sie hat im Dezember, glaube ich, uns ein wenig über Brauchtum und Volkskunde in der Dezember-Weihnachts-Neujahrszeit aus und über Russland erzählt. Und jetzt haben wir wieder einen Jahreszeitenwechsel. Deswegen freue ich mich, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stehen, ein wenig zu erzählen über den Frühling in Ihrem Land, welche Zeichen er denn für Sie bereithält. Was haben wir da gerade im Anschluss an das Gedicht von Faust? Das war aus dem 5. Kapitel. Welche Art Musik haben wir gehört, Frau Smekalina?
Wir haben gerade das Lerchenlied aus dem Kinderalbum von Tschaikowski gehört. Und dem Komponisten ist es wunderbar gelungen, ganz zart die Triller dieses zierlichen Vogels nachzuahmen.
Das Lerchenlied von Tschaikowski. Wie sieht es denn bei Ihnen in Moskau und um Moskau herum im Moment aus? Hat denn der Frühling bei Ihnen schon seine Ankunft angekündigt?
Naja, wenn ich aus dem Fenster blicke, da sehe ich natürlich ganz, ganz viel Schnee und wir träumen nur, dass der Schnee allmählich auftaut. Aber man könnte sagen, dass es heute schon sehr warm ist für die hiesigen Verhältnisse. Heute haben wir +1 Grad.
Das ist im Vergleich zu unseren Temperaturen noch relativ eine tiefe Temperatur. Sie haben gesagt, Schnee ist noch da. Aber hört man denn tatsächlich Vögel, womöglich sogar die Lerche, die ja bei uns einen schwierigen Stand hat? Es gibt nicht mehr sehr viele von diesen Singvögeln.
Ja, das könnte erstaunlich sein, aber schon bei Minustemperaturen und auch nachts kann man die Vögel schon seit 2-3 Wochen hören.
Sie haben eine junge Moskowiterin getroffen, Daria heißt sie, und ihr einfach mal das Mikrofon unter die Nase gehalten und sie gefragt, was sie denn mit dem Frühling verbindet. Wir hören das hier aus Köln zugespielt mal ganz kurz an und sie sagen uns dann, was Daria uns erzählen möchte.
Весеннее тепло приходит в Москву немного позже, чем в Германии. Март достаточно холодный месяц, но дни становятся длиннее, и несмотря на то, что воздух еще прохладный, все как будто просыпается после зимнего сна.
Валентина Смекалина, was erzählt Daria da?
Die Daria sagt, dass obwohl die frühlingshafte Wärme nach Moskau ein bisschen später kommt als nach Deutschland, werden die Tage länger. Und obwohl die Luft ganz kühl ist, alles erwacht sich aus einem langen Winterschlaf. Und was sie, die Daria, sich mit dem Frühlingsanfang assoziiert, das sind der Duft des aufgetauten Schnees und der Vögelgezwitscher und die helle Sonne.
Der Duft des auftauenden Schnees, das ist eine ganz interessante Beschreibung, dass alle Sinne auch beteiligt sind an diesem Übergang vom harten Winter zum Schnee. Hatten Sie eigentlich einen sehr harten Winter in Moskau? Hat es stark geschneit?
Geschneit hat es manchmal auch ganz stark, aber man kann nicht sagen, dass die letzten Jahre die Winter auch zu hart sind. Mhm. Es kann bis zu minus 20 Grad kommen, aber nicht allzu oft.
Ja, also wir sind uns alle einig, wir freuen uns alle auf die warmen Sonnenstrahlen im Frühling und als Symbol der Sonne, also gastronomisch gesehen, gelten in Russland, so viel weiß ich, die Pfannkuchen. Erzählen Sie uns ein wenig, woher kommt dieser Bezug zu den Pfannkuchen?
Die Pfannkuchen werden in Russland besonders im März sehr gerne gegessen. Auf Russisch heißen diese dünnen Pfannkuchen Blini. Und die werden im ganzen Land während der Butterwoche, der letzten Woche vor der großen Fastenzeit, im wahrsten Sinne des Wortes tonnenweise gegessen, verzehrt. Und die Butterwoche, das ist die letzte Woche vor dem Anfang der Fastenzeit. Und man darf schon weder Fleisch noch Fisch essen. Also die Gläubigen sollen sich auf die strengen Fastensvorschriften schon einstellen. Aber es bleiben noch Eier und Milchprodukte, die noch zugänglich sind. Und aus diesen zugelassenen Produkten bastelt man das Leckerste aus der russischen Sicht, was es gibt. Das sind die Pfannkuchen.
Mhm. Also kann man diese Butterwoche in etwa mit dem Karneval in Deutschland vergleichen?
Im Grunde schon, und dem Ursprung nach haben die Butterwoche und der Karneval gemeinsame Wurzeln. Also die beiden liegen vor der Fastenzeit. Aber natürlich haben wir in Russland keine so ausgeprägte Karnevalstradition, wie sie in Deutschland üblich ist. Mhm.
Aber wir halten auf jeden Fall mal fest, wenn in Russland die Pfannkuchen, wie Sie sagten, gerade tonnenweise gegessen werden, dann heißt das auch, dass der Frühling da ist.
An dem Pfannkuchenverzehr kann man auch schon den Anfang des Frühlings markieren, obwohl diese leckeren Sachen auch rund um das ganze Jahr sehr gerne gegessen werden. Mhm.
Sie haben uns ein besonderes Lied mitgebracht, von dem Sie mir vorher gesagt haben, das ist das Butterwoche-Scherzlied. Erklären Sie uns bitte, was wir jetzt gleich hören werden.
Ja, dieses Scherzlied wird auf Russisch Chastushka genannt. Und das ist eine wahre Hymne den Pfannkuchen. Die Frau wird uns dann erzählen, schon lange haben wir keine Blini gegessen. Und jetzt haben wir mal endlich 500 Stück gebacken und mit meinem Schwäger alles rasch und genüsslich verschlungen.
Dieses Lied hören wir jetzt. Valentina Smekalina live aus Moskau am Telefon. Sie bleiben noch ein bisschen da, denn ein, zwei Fragen habe ich noch. Und jetzt hören wir dieses Butterwoche-Scherzlied.
Блины пеклись, ой, блины мои, блины, блины масляные, ой, блины мои, блины, вы блиночки мои. Замерзли. шишиного зал. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Пригласили две кумы, ой, блины мои, блины, блины масляные, ой, блины мои, блины, блиночки мои.
Ой, кума моя, кумица, печь блины ты мастерица, ой, блины мои, блины, блины масляные, ой, блины мои, блины, вы блиночки мои.
Ja, das Einzige, was ich verstanden habe gerade, Blini, aber auch nur, weil Sie, Frau Dr. Valentina Smekalina, Historikerin, ich sag's nochmal dazu, uns das gerade gesagt haben. Bleiben wir nochmal beim Backwerk. Wir haben eingangs über die Lerchen gesprochen. Die gibt es auch in konsumierbarer Form, was nicht heißt, dass Sie die armen Vögelchen essen.
Ja, genau. Und die Lerchen gelten in Russland als Symbol des Frühlings. Und dem Volksglaube nach bringen diese tapferen, zierlichen Vögelchen den Frühling aus den südlichen Ländern in ihre Heimat auf ihren Flügeln zurück. Und nächste Woche, genau zum Frühlingsanfang, werden in den Familien, was bei den Kindern auch besonders beliebt ist, also werden die Teiglärchen aus magerem Fastenteig mit Rosinen gebacken. Und dann, nachdem sie ausgebacken werden, werden die Teiglärchen auf die Fensterbank vor dem offenen Fenster angelegt, damit der Frühling dann gerne ins Hause kommt.
Wir versuchen mal ein Foto dieses Backwerks der Lerchen auf unsere Seite deutschlandfunk.de zu setzen. Dann können unsere Hörerinnen und Hörer ein wenig sich das noch besser vorstellen, als sie es erzählen. Jetzt haben wir über vieles gar nicht gesprochen, zum Beispiel über die Winterpuppen. Ganz kurz nur, worum handelt es sich da?
Um den Winter endgültig zu jagen, wird am letzten Sonntag vor dem Fastenbeginn die Winterpuppe als eine Frau in traditioneller Tracht aus Stroh feierlich verbrannt, um den Triumph des Frühlings zu markieren.
Also auch das gehört zu ihrem Brauchtum. Jetzt wollen wir noch ein Lied, was Sie uns auch mitgebracht haben, hören. Das heißt Die grüne Kutsche. Und die grüne Kutsche, so viel weiß auch ich, das ist ein Symbol für das immerwährende Gute und das Glück, gerade im Frühling, der ja ab jetzt unaufhaltsam triumphiert. Worum geht es in diesem Lied?
Die grüne Kutsche ist ein sehr beliebtes Kinderschlaflied und diese grüne Kutsche bringt den Frühling mit sich. Und während die Mäuschen und Igelchen und Bärchen und alle Kinderlein schlafen, wird der Frühling ihren Anfang setzen. Und es ist nicht nur der Frühling als Jahreszeit, der ankommt, sondern auch der Frühling, der in der Seele sein Zuhause hat. Und bei uns sagt man, dass wenn man sich sehr freut oder trotz Schwierigkeiten hoffnungsvoll bleibt, dass man also Frühling in der Seele hat.
Frühling in der Seele, davon haben Sie uns vieles vermittelt, Frau Smekalina. Vielen Dank, dass Sie uns ein wenig erzählt haben. Ja, und die Fröhlichkeit auch auf der einen Seite, die wir gerade im Scherzlied gehört haben, die korrespondiert auch ein wenig mit diesem, für uns ist das, ich bitte zu verzeihen, falls es ein Klischee sein sollte, Valentina, diese Schwermütigkeit. Nietzsche hat ja mal gesagt, ich würde das Glück des ganzen Westens eintauschen gegen die russische Art, traurig zu sein. Also dieses ein wenig Sentimentale, was wir jetzt in diesem Lied Grüne Kutsche hören. Wir grüßen nach Moskau, Valentina, und bedanken uns herzlich. Hoffentlich haben Sie einen schönen frühlingshaften Tag heute bei Ihnen.
Vielen Dank.
Медвежата, медвежата. девчата и ребята, все, все уснули до рассвета. Лишь зеленая карета, лишь зеленая карета, мчится, мчится в вышине, в серебристой тишине. Шесть коней, разгоряченных в шляпах алых и зеленых, над землей несутся вскачь, на запятках черный грач. Не угнаться за каретой, ведь весна в карете этой, ведь весна в карете этой.
Valentina Smekalina berichtete uns aus Moskau und die Menschen dort warten genauso auf den Frühling wie wir hier in Deutschland. Ja, wir wollen noch einen Abstecher nach Australien machen. Sie wissen ja, das Land ist dünn besiedelt. Viele Wildtiere sind im Outback unterwegs und wie bei uns manchmal Rehe, sind dort Kängurus oder Wombats auf den Straßen. Und da passieren leider auch Unfälle, sogenannte Roadkills im westaustralischen Perth. Trifft das Tierrettungsnetzwerk Malubilai. In solchen Fällen helfen die und auch andere tun das. Mitglieder des Netzwerks nehmen verletzte, verwaiste Tiere bei sich zu Hause auf, peppeln sie wieder hoch und entlassen sie dann in die Wildnis. Eine von diesen ehrenamtlichen Helferinnen ist Heather Sear und meine Kollegin Christiane Renier hat sie in Perth besucht.
Heather lebt in einer beschaulichen Wohngegend mit vielen Bäumen im Stadtteil Victoria Park. Das Haus ist schon ein bisschen älter, sieht gemütlich aus mit seinen hübschen Holzverzierungen und einer überdachten Veranda, die rundherum läuft. Überall dort stehen große Vogelkäfige, darin wuselt es in allen Farben, ein wahres Pfeifkonzert bricht aus. Drinnen im Haus ist es ein bisschen dunkel, aber vergleichsweise kühl, sehr angenehm bei den sommerlichen Temperaturen in Perth. Heather serviert Kaffee und Kekse, nachdem sie erstmal eine Dose lebende Mehlwürmer vom Tisch geräumt hat. Damit füttert sie die Jungvögel. Nein, pingelig darf man nicht sein, wenn man sich um verletzte oder verwaiste Tiere kümmert. Stattdessen
braucht man eine gute Waschmaschine, unzählige Schürzen und eine Menge Geduld.
Heather Sear ist seit rund 20 Jahren Mitglied bei Malubilai, einem privaten Tierrettungsnetzwerk. Woher kommt der ungewöhnliche Name, frage ich sie.
Wir achten und schätzen die Aborigine-Kultur. Malubilai ist ein Koppelwort aus zwei Namen. Malu heißt das rote Riesenkänguru und Bilai der Rotflügelsittich. Beides Wörter aus der Sprache nordaustralischer Aborigines.
Auf Australiens Landstraßen oder in den Vororten größerer Städte werden jedes Jahr Hunderttausende Tiere überfahren, vor allem in Tasmanien. Hier liegt mitunter alle paar Kilometer ein totes Tier am Straßenrand. Ein großer Teil der Tiere, die vom Malubilai-Netzwerk betreut werden, haben solche Unfälle mehr oder weniger knapp überlebt. Andere wurden von Hunden verletzt oder haben ihre Eltern verloren. Wenn sie Glück haben, werden sie von Menschen gefunden, die dann, bei noch mehr Glück, die Rufbereitschaft von Malubilai alarmieren.
Manche Leute rufen an und kommen dann mit ihnen her. Manchmal bringen sie sie aber auch einfach so vorbei. Erst kürzlich ist es wieder ein paar Mal passiert, dass verletzte Wildtiere zu Hause auf mich warteten. Da sitzt dann halt plötzlich ein Vogel vor der Haustür.
Auf Heathers Veranda wohnen zurzeit unter anderem ein rosa Kakadu, ein knallbunter Alpha-Blori und mehrere junge Gartenfächerschwänze. Die werden wegen ihrer wippenden Schwanzbewegungen hier Willy Wagtail genannt, Willy Wackelschwanz. Die Beuteltierexpertin des Netzwerks ist Heathers Freundin und Kollegin Lynn Manuel. Sie ist heute zu Besuch vorbeigekommen mit drei Babykängurus, die sie zurzeit in Pflege hat. Die Köpfe der drei Joeys, wie sie hier genannt werden, schauen aus großen Shoppertaschen, die sich Lynn um die Schultern gehängt hat. Da sie ja Beuteltiere sind, gefällt es ihnen in den Taschen. Lynn kann sie theoretisch also überall mit hinnehmen. Trotzdem ist es ein Knochenjob, Babykängurus aufzuziehen.
Wir füttern ihnen Spezialmilch. Die ist sehr, sehr teuer. Wir brauchen Tücher, Beutel und Hängetaschen. Die Joeys müssen alle 4 Stunden gefüttert werden, genau wie menschliche Babys. Die Art der Fütterung dauert 8 bis 10 Monate. Insgesamt müssen sie 2 Jahre mit der Flasche gefüttert werden. Sie brauchen also eine lange Zeit Betreuung. Es lohnt sich, aber es ist harte Arbeit.
Ihre aktuellen Joeys betreut Lynn seit gut 8 Monaten. So langsam kann sie selbst also nachts wieder durchschlafen. Aber nicht nur der Alltag fordert die Tierretter, auch Urlaub ist eher selten drin.
Letztes Jahr bin ich in den Süden runtergefahren, um Urlaub bei einer Freundin zu machen. Und ich hatte 11 Joeys im Auto. Es war ein bisschen schwierig, an den Rasthäusern 11 Fläschchen Milch warm zu machen, um all die Babys zu füttern. Ich habe nur gebetet, dass ich nicht mit mehr als meinen eigenen 11 zurückkommen würde.
Unterdessen versucht eins der Joeys, Heathers Wohnzimmer zu erkunden. Es hüpft langsam und ein bisschen zögerlich über den Teppich. Doch sobald es auf den glatten Holzboden gerät, gibt es sofort ein Problem. Das Känguru rutscht aus und fällt hin, die langen Hinterbeine zappeln in der Luft. Lynn fängt es wieder ein und steckt es in seinen Beutel zurück. Dort kuschelt es sich in seine Decken und macht die Augen zu. Alles wieder gut, heißt das wohl. Lynn erzählt derweil von ihrem Freund, dem Tierretter Chris Barnes, in Europa durch eine BBC-Doku als Känguru Dundee bekannt.
Känguru Dundee und ich, we're friends on Facebook.
Känguru Dundee und ich haben uns auf Facebook angefreundet. Seine Erfahrungen sind sehr hilfreich für uns. Wenn wir ein Problem mit unseren Joeys haben, kontaktieren wir ihn. Manchmal ist es aber auch nur toll, wenn man seine Erlebnisse austauscht.
It's always great just to swap stories sometimes.
Ziel der Malubilei-Netzwerker ist es, gesund gepflegte oder großgezogene Tiere wieder in die Wildnis zu entlassen. Das gelingt in gut 80% aller Fälle. Neben Vögeln und Kängurus werden oft auch Echsen abgegeben als Opfer von Hundeattacken oder Schneckengift in Gärten. Mitunter helfen Heather und Lynn auch mit, unbekannte Tierarten zu identifizieren. In Australien gibt es eine Vielzahl allein an wenig prominenten Beuteltieren. Die beiden Frauen beantworten dann Anfragen oder schauen sich Fotos an, die per Mail oder auf Facebook einlaufen. Ein ganz schönes Arbeitspensum, neben Familie und oder Beruf. Motivationsprobleme haben Heather und Lynn trotzdem nicht. Die beiden haben sich sogar zusammen je ein Tattoo auf den Unterarm stechen lassen. Lynn eine Kängurupfote und Heather einen Uhu.
Ich bin stolz darauf, dass ich immer noch dazulerne. Ich suche Rat und Hilfe, wenn es nötig ist. Ich kümmere mich gerne um unsere Wildtiere. Es ist wichtig. Viele australische Tierarten gibt es nur hier und sonst nirgends auf dem Planeten. Egal, ob es ein winziger Vogel ist, ein Babykänguru oder ein Habicht, sie sind alle wichtig.
Alle sind wichtig, nicht nur die Lerchen über den Himmel von Moskau. Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen. Wir müssen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht, hat Goethe gesagt. Christiane Renier hörte sich bei den freundlichen Tierhelfern von Perth in Australien um. Am kommenden Sonntag wollen wir uns informieren lassen über das persische Neujahrsfest. Bis dahin verabschiedet sich mit vielen Grüßen aus dem Studio 1 in Köln Andreas Stopp.